Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
And radio check.
Podcast. Harte Reifen, softe Typen.
Ladies and Gentlemen, Herz 87.9 presents the Las Vegas Podcast Edition. With you in attention, Manic Matthias Müse. Also here, the lunatic Lukas Bartsch.
Oh, mein Name ist Pierre Burwitt, ich bin auch da. Ihr hört, die Show muss auch hier reißen. Herzlich willkommen zu Podcast.
Wow.
Was die Leute nicht sehen, Matthias ist blau angemalt im Gesicht.
In der Blume. Ja, genau.
Ja, mit Schweizer, ich aber das verrät ihn. Ne? Er sieht so ein bisschen so aus wie.
ich sehe
Tobias Fünke,
Matthias im Hintergrund. Development Gucker.
Ja, ja, genau. Tobias Fünke.
Bei Matthias im Hintergrund werden schon noch die Farbeimer schon rein, die Farbtonnen schon reingemacht. Matthias macht danach noch die Performance ein. Also, wir wollen heute über das, all das reden, was in Las Vegas passiert ist, und wollen damit anfangen mit all dem, was so abseits der Strecke ist, passiert ist, und lass uns doch damit anfangen mit der Opening Ceremony, die eine ganze halbe Stunde ging. Und Matthias, ich habe so keine richtigen Worte für, die Jugend würde sagen, das war cringe.
Ja, das war doch da, wo sich Perez auch so ein bisschen verlaufen hat und dachte, er muss jetzt noch eine Hand geben oder sowas. Also, ach, das war ja schon in, wo war das denn? War das in Miami? Wo das auch so, ja. Also cringe können die Amis, das muss man sagen. Das können die sogar so richtig gut. Und Las Vegas hat jetzt nochmal einen draufgesetzt. Ja, ich bin da bei Max Verstappen, der irgendwie gesagt hat, wir sollten vielleicht das Auge mehr auf den Sport legen, weniger auf das Ganze drumherum und den Sport attraktiver machen und nicht die Formel 1 als Marke quasi. Naja.
Ja, und die große Frage ist, die Lukas bei uns noch in dem ominösen WhatsApp-Chat schon gestellt hat, ist, kann es vielleicht sein, Lukas, dass diese ganze Show die Leute eher abschreckt, anstatt dass es die Leute mit zu dem Sport holt?
Also ich kann natürlich nur für mich sprechen und mich hat es schon so ein bisschen abgeschreckt. Das ist schon schwierig für so einen wie mich überhaupt zu verstehen, was an so einem Sprintwochenende passiert. Wenn ich mir jetzt noch irgendwie den Zeitplan für irgendwelche Vorhinein, Konzert und Veranstaltungen, was weiß ich nicht, alles noch merken muss, das ist zu viel. Und dann verliert sich auch so ein bisschen der Fokus auf das Rennen natürlich. Ich brauche das alles nicht. Ich meine, wenn man in Las Vegas ist, braucht man sich jetzt nicht überrascht zeigen, dass da jetzt so viel Action war. Haben wir auch befürchtet. Also ich finde, es sollte schon irgendwie im Einklang mit den Leuten, die dann da auch auf den Paraden rumlaufen müssen, gemacht werden. Ich hatte das Gefühl, es war nicht nur einem oder zwei Leuten unangenehm, was da so ein bisschen passiert ist. Ich denke auch immer darüber nach, dass es ja schon so Drucksituationen sind, die da so anstehen, so ein Rennen, wenn dann so viel Vorlauf und so viel Quatsch da die ganze Zeit ist. Ich weiß nicht, ob das besser ist, sich da abzulenken mit, oder ob das nicht doch vielleicht ein bisschen der Konzentration schadet.
Also man muss ja sagen, es war das erste Rennen in Las Vegas seit den 80ern. Das heißt, die Formel 1 hat das Ding ja auch riesig gemacht mit Social Media Clips, mit irgendwelchen Fahrern, die irgendwelche Glitzerjacken anhatten. Red Bull hatte eine Special Delivery Anzug. Ferrari hatte sogar eine Special Delivery am Car. Und die haben alle richtig auf die Kacke gehauen. Und Matthias, ich habe so am Ende so ein bisschen das Gefühl gehabt, es gibt ein wundervolles Zitat aus einem Film, wo dem es heißt, du kannst der Ziege einen Frack anziehen, aber Ziege bleibt Ziege.
Und ja, das passt ganz gut. Also man hat es ja danach im Rennen auch gesehen. Es gab zwar ein paar Action-Momente, aber es war trotzdem ein ganz normales Formel-1-Rennen, wo weniger die Action und mehr die Taktik eine Rolle spielte, gerade die Safety-Car-Phasen und sowas. Und da hat man dann die Ziege schon ganz gut erkannt, muss ich sagen. Und der Goat hat natürlich auch wieder alles abgeräumt dort. Ja, genau so ist es
geblieben. Ich finde ja, ich glaube, die Formel 1 versteht sich schon so ein bisschen auch als Wanderzirkus, aber ein globaler Wanderzirkus irgendwie. Also ich finde schon, dass jetzt in dieser Saison noch mal ein bisschen deutlicher wird, dass die nicht nur ein Rennen, also in eine Stadt bringen, weil ich fange anders an. Sie, in diesem Fall haben sie ja wirklich ein Rennen in eine Stadt gebracht. Also der Zirkus bringt so sein Zirkuszelt mit, stellt das irgendwo hin, auf irgendeine freie Wiese oder einfach irgendwie mitten rein, wo es passt. Und die Formel 1 denkt sich, ja, wir gehen nach Las Vegas. Erstmal ist nur wichtig, wir gehen dahin und dann, wie wir es machen, irgendwie halt in der Stadt drin, so wie es halt passt. Ne? Ja, dann bauen wir da halt ein paar Monate rum und 6 Wochen ab und so, dann ist egal. Aber ich glaube, dieses neue Image von wir gehen in eine Stadt, wir kommen in eine Stadt nicht, wir fahren auf irgendeinen Racetrack, der jetzt vielleicht 1000 Kilometer in irgendeinem Wald versteckt liegt, das gefällt der Formel 1, glaube ich, ein bisschen besser, irgendwie näher dran zu sein an den Leuten, habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie so ein Vibe ist, der sich überträgt aktuell so.
Naja, man wollte näher dran sein an den Leuten. Gleichzeitig hat man aber alles um die Strecke herum, was nur eine Möglichkeit bot, das Rennen ohne dafür zu bezahlen wahrzunehmen, wurde alles abgeklebt. Die Tickets waren schweineteuer, teilweise $1,000. Und 2 Wochen vor Rennbeginn wunderte man sich, warum ist es doch nicht ausverkauft? Und dementsprechend, also Lukas, so das nah dran an den Leuten sein, den Eindruck hat man nicht so richtig vermittelt.
Ja, genau, du sprichst es an. Das ist quasi so das Motto, wie man gerne gesehen werden will. Man bringt den Spaß mit, man bringt das Excitement mit und es ist wie so eine Olympia-Vergabe. Hey, freut euch doch, dass da jetzt was richtig los ist für 4 Wochen. Danach lassen wir alles stehen und verpieseln uns wieder ganz schnell. Und der eigentliche Ansporn ist natürlich Geld. Wie immer, wenig überraschend. Wow, der Formel-1-Podcast hier, der hat's durchschaut. Wir kommen hier mit den wirklichen Breakthroughs und den absoluten Newsing News. Aber das ist es halt, ne? So dieses Außenwahrnehmung, wir sind der Zirkus, wir kommen in eure Stadt und bringen die Magie und feiern irgendwie alles lokal ab und dann halt das wirklich, ja, es ist geil für die Sponsoren in Amerika, so fett am Start zu sein. Einziger Positivpunkt, um mal kurz mal was Nettes zu sagen, weil immer das rumgehaten, ne? In jeder Nachrichtensendung muss auch eine gute Nachricht sein. Die Sphäre finde ich sehr lustig. Es ist völlig übertrieben. Es ist eigentlich auch irgendwie fast schon dystopisch.
Oh ja.
Dass dafür hunderte Millionen wahrscheinlich ausgegeben wurden. Ich weiß nicht, wie teuer das Ding war. Und es steht mitten in der Stadt und keiner kann da was gegen tun. Aber es ist lustig, wenn es so den Autos hinterher guckt und den Helm auf hat. Das ist immerhin, ne? Lustiger Ball.
Ja. Ja, und wofür es ja auch gesorgt hat, das ganze Formel-1-Rennen, dass alle Anwohner da total abgenervt waren, weil die Straßen natürlich alle abgesperrt wurden. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, zwischen den Trainings, zwischen Qualifying und Rennen, wurde die Strecke ja immer wieder abgebaut und für den normalen Verkehr offen gemacht, dass die alle zur Arbeit kommen und so. Und das
aber
ist schon
wie, krass, also wie absurd. Wie städtisch ist denn Las Vegas? Ich war noch nie da und ich habe mich noch nie groß damit beschäftigt. Ich weiß, das sind viele Hotels, Casinos, aber sind da auch so eine Grundschule und irgendwie so ein lokaler Baseballverein oder was geht da?
Nee, aber du hast ja da, das haben die ja bei Sky auch gesagt, mehrere hunderttausend Hotelplätze und da müssen ja auch die Leute zur Arbeit, ne? Da muss ja gekocht werden, da müssen die Zimmer gereinigt werden und die Casinos und die müssen ja natürlich auch versorgt werden.
Ironisch.
Die 10 größten Hotels der Welt stehen alle da.
In Wuppertal.
Und um diese 10 größten Hotels der Welt zu betreiben, braucht man natürlich auch ordentlich Personal. Man muss ja auch irgendwie zur Arbeit kommen.
Das ist wahrscheinlich wahr. Aber ich dachte, also man geht ja immer von so einer Basismenschlichkeit aus bei solchen Dingen, die ja oft nicht eingehalten wird. Da hätte ich ja zumindest erwartet, dass die, weil die, also es ist ja, wie sagte ich ja gerade, das ist ja absurd. Du beherbergst die Formel 1-Leute wahrscheinlich alle in deinen 10 größten Hotels der Welt gerade. Aber damit du da hinkommen kannst, um die Formel-1-Leute zu bewirten, musst du über die Baustelle klettern von den Formel-1-Leuten. Absurd. Ich glaube, das beschreibt den Las Vegas-Grund eigentlich ziemlich gut.
Und man hat ja nicht nur die Nicht-Fans abgenervt damit, also die einfach nur zur Arbeit wollten oder so, sondern auch die Fans, weil nachdem ja es diesen Vorfall im freien Training 1 gab, an dem das. Ja, genau. Als sich so ein Gullideckel in Sainz Auto gesaugt hat, dann hat sich ja das Freitraining 2 komplett verschoben. Das erste erstmal abgesagt nach 6 Minuten, gab es nicht mehr. Freitraining 2 um mehrere Stunden nach hinten verschoben. Und dann mussten aber, weil das Sicherheitspersonal keine Überstunden machen durfte, mussten alle Zuschauer nach Hause. Sie wurden einfach nach Hause geschickt, weil es kein Sicherheitspersonal und sonst was für die gab. Oder auch Sanitäter und sowas. Die müssen ja alle dafür da sein. Und weil man das nicht mehr versorgen konnte, weil die keine Überstunden machen durften, mussten die dann nach Hause. Und sie haben ihre Tickets nicht mal erstattet bekommen.
Ja, das ist der Klassiker.
Also die Formel 1 at its best.
Das ist der Klassiker bei Rennwochenende, die Nicht-Rückerstattung. Ich habe auch ein Bild gesehen von einem Steward, der hinter der Bande lag, direkt am Racetrack, zugedeckt mit irgendeiner, ich weiß nicht, ob das so ein Teppichboden war oder so. Also das, die Stadt, die niemals schläft. Nee, das war New York.
Ja.
Was ist Las Vegas?
Ja, jetzt gibt es so eine Sammelklage gegen die Formel 1 deswegen, weil die alle natürlich ihr Geld zurück wollen. Und in den USA, da kannst du ganz gut klagen.
Also ich denk, alle mal, klagen ja, gegen die Formel 1. Ex-Fahrer,
aber auch,
aktive Fahrer,
dass man, da als dass man da als Formel 1, als FIA auch nicht sagt, Leute, das ist scheiße gelaufen. Refund, Hälfte Refund, nächstes Jahr Tickets. Rabatt, keine Ahnung, aber dass man einfach drei konsequent sagt,
Umdrehungen.
Nö. Ja, oder vielleicht nächstes Jahr das Shrimp-Menü in Miami für die Hälfte, keine Ahnung. Ne? Aber halt, dass man, dass, ja, dass man halt.
Aber wenn das $1,000 kostet, ja, das ja, Ticket, da und dann gibt man da 100.000 zurück, dann bist du einfach sehr viel Geld los auf einmal. Und dass die da erstmal sagen, nö, machen wir nicht und es auf die Klage ankommen müssen,
aber die
ist auch legitim
auch
einfach. Ja, gut, aber vielleicht gewinnen
ja,
sie
das
auch.
Ist
ne?
So,
das steht ja
ist
wahrscheinlich
so,
auf dem Ticket.
So bad, also dieses Evil Business, was da jetzt gemacht wird, da können wir nichts mit anfangen. Wir lieben netten, steuerzahlenden jungen Männer. Das ist für uns ja gar nicht, da rechnen wir ja gar nicht
ja.
Mit Foul Play. Ja.
Und das ist halt da all das, was quasi so abseits oder drumherum passiert ist. Matthias hat eben schon gesagt, da ist was mit Carlos Sainz passiert und deswegen würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer auf die Strecke und alles drumherum eingehen und das machen wir in der Kategorie von Matthias.
Matthias Schrauberecke.
Denn neben irgendwelchen Gullideckeln, die da hochgeflogen sind, gab es noch ein weiteres Problem in Las Vegas, Matthias, nämlich die Streckentemperatur, denn Nacht, man ist ja nachts gefahren, damit man alles drumherum schön leuchten sieht. Nur,
naja, und damit die Leute tagsüber zur Arbeit kommen.
Tagsüber zur Arbeit kommen. Aber wer im Biounterricht oder in Geografie aufgepasst hat, weiß, nachts in der Wüste, da ist ganz schön kalt. Und also auch
ich hatte schon Angst, alle die Biografie. Genau, das ist der Mix aus beiden. Der in den beiden.
Alle die.
Ja.
Und,
da fühlt man sich mal so angesprochen, wenn man weiß, dass man da nicht so gut war. Da kriegt man
ja.
So eine Triggerwarnung vorpacken eigentlich.
Ja, Bio 5, reden wir nicht drüber. Okay. Auf jeden Fall Streckentemperaturen 15, 16 Grad, die Reifen, die Temperatur brauchen und all das sind halt Sachen, die irgendwie nicht so gut miteinander funktioniert haben. Und dann war da noch dieser Gullideckel, der ja eigentlich zu war. Eigentlich.
Ja, der Gullideckel war tatsächlich angespeist an der Deckel war an die äußere Metallvorrichtung dran geschweißt. Und also der Deckel hat sich ja auch nicht gelöst, sondern die ganze Vorrichtung. Also das ganze Ding hat sich aus dem Beton rausgesaugt. Da sieht man dann auch mal, wie viel Kraft in dem Abtrieb eines solchen Formel-1-Autos ist. Beziehungsweise in der Sogkraft dieser neuen Unterböden. Und das hat wirklich mit komplett Beton alles rausgesaugt. Deswegen mussten sie alle Gullideckel dort noch mal ja, extra zuspachteln mit so einem Schnellbeton, damit das nicht wieder passiert. Also das hat dann aber auch 3-4 Stunden noch mal gedauert. Ja, Streckentemperatur hast du auch angesprochen. Natürlich ein großes Problem mit den Reifen. Wir haben es die ganze Saison schon immer wieder, dass die Fahrer über die Reiftemperaturen meckern. Ich hatte ja schon gesagt, mal in irgendeiner Folge, dass das natürlich jetzt auch viel Blabla ist, weil man ja die Heizdecken abschaffen will. Und je mehr du dann meckerst, oh, ich krieg hier Reifen nicht warm, dann hofft man ja so ein bisschen noch, dass die FIA so dann noch sagt, ja komm, Heizdecken,
eine
brauchen wir noch. Ja. Aber ich finde, jetzt an diesem Las Vegas-Wochenende und gerade im Rennen hat man gesehen, dass das eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist. Die Fahrer kommen klar. Es gab nur einen Crash mit Norris. Der hat dann auch einen anderen Grund. Der ist in der Kurve aufgesetzt. Da ist das Auto wahrscheinlich hinten ein bisschen zu tief gewesen. Norris fährt ja immer ziemlich harte Rolldämpfer. Da kann das dann mal ganz gut passieren. Und dann hat er sich weggedreht, aber das hatte mit dem Grip allgemein nichts zu tun. Man hat in Kurve 1 nach dem Start gesehen bei Verstappen, der hat ja nicht absichtlich den Leclerc nach rausgedrängt. Der Wagen hat einfach nicht gelenkt, weil er kein Grip war.
Bestätigt. Also der war dem da auch nicht böse, der hat das genauso gesehen.
Ja, und wir haben ja auch gesehen, Sainz hat sich gedreht, Alonso hat sich gedreht und das sind ja alles erfahrene Fahrer, die einfach mit so wenig Grip in der ersten Kurve da nicht gerechnet haben.
Ja, aber Fernando Alonso hat da schon eine F-123 Divebomb in Kurve 1 gemacht. Ne? Also der hat es einfach mal probiert und hat in der Mitte festgestellt, scheiße, auf der Nummer komme ich nicht mehr raus.
Ja, aber das ist ja, ich würde schon fast sagen, so ein typischer Alonso-Move, einfach innen mal rein. Wir haben das ja in Holland damals noch für gefeiert, dass er das gemacht hat, dass er das riskiert hat.
Wenn es schief geht, dann ist natürlich nicht gefeiert, sieht man doof aus. Ne? Ja. Wenn es klappt, ist man
der. Genau, wenn es schief geht, bist du der Idiot.
Das ist, glaube ich, genau so eine Art von Move. Und ich finde, nach dem Restart hat man es ja auch nochmal gesehen, da sind ja während des aktiven Rennens, da war ich total verwirrt, als ich das nochmal gesehen habe, wurde ja auch hin und her geschlängelt noch, weil selbst im Rennen, und wenn das im Rennen passiert, in diesem optimierten Sport, dann sagt das ja auch schon eine ganze Menge aus. Also da war wirklich ein bisschen Need for Heat in den ersten Runden.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Need for Heat und dann lass uns mal ein bisschen über das Rennen sprechen. Du hast es angesprochen, Max Verstappen hat dadurch auch sogar eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, die am Ende wie immer
egal war,
weil
ja, ich glaube, so egal war es nicht, aber da kommen wir, glaube ich, später drauf.
Ja, also das Ding
lässt
ist ja,
am Ende leicht sagen, hast du recht.
Der Red Bull hat ja im Qualifying nachweislich Probleme gehabt, die Reifen so ein bisschen nach vorne zu kriegen. Dort war Ferrari deutlich besser. Sergio Perez musste sich im Training ja sogar den beiden Williams geschlagen geben. Sergeant Logan Sargent auf einen beachtlichen P6 gefahren. Und aber ich habe schon das, also man hat schon das Gefühl gehabt, dass es im Rennen wieder dann besser wird. Und eigentlich ist ja im Rennen auch außer diesem einen Crash und von Lando Norris nicht so viel passiert. Außer George Russell, der wieder da langfahren wollte, wo sonst nur die F1-KI langfahren möchte. Lukas, nämlich da, wo eigentlich schon ein Auto ist.
Ich bin gerade ein bisschen ausgezoned, weil ich noch irgendwie erwähnen wollte, wie Peter Hardenacke und Ralf Schumacher in den Glitzersackos wie Siegfried und Roy aussahen. Ich weiß auch nicht, warum ich das Bild jetzt nochmal rausgesucht habe, weil das ist ein Podcast, das bringt euch auch überhaupt alles gar nichts, wenn ich das mir hier angucke, aber ich fand, dieser Start war zumindest eine schöne Art und Weise, selbstironisch von dem deutschen F1-Podcast damit umzugehen. Und den kann man ja auch nicht genug loben, ne? Da sind wir ja auch alle ganz zufrieden mit.
Ne, das wird die haben. Backstage-Boxengasse ist gut, aber
was zurück wolltest du jetzt von mir wissen, Pierre?
Ja, ich wollte so deine Reaktion dazu haben, als George Russell den F1-KI-Move gemacht hat und
Man kann also sich nur wundern und es ist
ist nicht das erste Mal diese Saison, dass er so ein bisschen cocky ist und
Ja, aber dumm cocky. Es gibt das gute cocky, was Max Verstappen ja per Definition quasi erfunden hat die letzten Jahre. Wo im Zweifelsfall du halt dann mal auf dem Dach von deinem direkten Kollegen landest. Im besten Fall kommst du vorbei und dir wird Platz gemacht. Und ungeschriebene Formel-1-Gesetze gibt's nicht, weil das ist auf jeden Fall bekannt. Mit Max Verstappen machst du so eine Sache nicht, ne? Der wird halt nicht wegziehen und wo soll er auch hin? Er ist halt genau da, wo er sein kann noch im Rahmen des Rennreglements. Und ja, also totaler Fauxpas eben von Russell und ich weiß nicht, irgendwie den linken Spiegel, den müssen wir mal checken beim Briten. Wir haben eine hohe Meinung,
das war aber ja bei
der linke Spiegel.
Ja, bei Mercedes war das ja eh oft im Gespräch, dass sie viel zu kleine Spiegel haben. Das haben sie ja schon die ganze Saison so ein bisschen auf der Liste gehabt, die Spiegelgrößen bei einigen Teams. Mercedes war da auf jeden Fall mit bei. Aber Wasser hat ja nach dem Rennen auch gesagt, dass er ihn einfach im Spiegel nicht gesehen hat. Der war im toten Winkel, ja, wie tot kann der Winkel sein? Der war ja fast neben ihm. Er hätte mal einfach den Schulterblick machen sollen oder so. Ja, also, das war schon schwierig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Verstappen da einfach nicht erwartet hat. Wir haben ja auch noch nachher ein Überholmanöver eines Red Bulls an einer ähnlichen Stelle gehabt, wo man sagen kann, okay, eigentlich musst du da die Leute erwarten, vor allem, wenn es jetzt zweimal passiert, aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, ne? Zu diesem überraschenden zweiten Platz.
Genau, in der Probe, ne? Das war ja eine beliebte Strategie, die auch bei jeder Ankommentierung der, sag ich mal, nach der Geraden schon immer angeteased wurde, eigentlich, dass es jetzt noch innen kommen könnte. Und dann kam es meistens innen noch.
Ja.
Ja, also Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass nachdem Max Verstappen an Charles Leclerc vorbeigefahren ist, dass das Rennen jetzt so langsam ausläuft. Und dann hat der Ferrari nochmal die dritte Luft gekriegt. Und Charles Leclerc hing im Nacken von Sergio Perez, der sich dann am Ende hat schlucken lassen. Matthias, du hast es eben nochmal erzählt. Malz gerne nochmal auf, aber Sergio Perez wird kurz vor Ende nochmal gecashed. Und,
ja, also eine Kurve vor Ende, ne? Ja. Also nicht nur kurz, das war sehr. Sehr
früher als in Brasilien.
Ja, aber ja. Es fühlte sich auch ein bisschen so an, als hätte Charles Leclerc den Red Bull-Vertrag von Sergio Perez gleich mitgenommen für 2024.
Ja, also was ich bei Perez auch ein bisschen krass finde, er hat ja nachher gesagt, er hat ihn da einfach nicht erwartet. Und dann muss man aber das Rennen mal ein bisschen zurückspulen zur Runde 36, wo ihm genau das Gleiche gegen Leclerc auch schon einmal passiert ist, an der gleichen Stelle. Und wenn du in der letzten Kurve, in der letzten Runde hinter dir Leclerc hast, dann, also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, so locker, flockig diese letzte Kurve zu fahren. Er muss wirklich nur noch sein Auto um 1,5 Meter muss er nach links versetzen, dann ist die Kurve dicht und er fährt auf zweiten Platz. Das habe ich nicht verstanden, vor allem, weil ihm das zweimal das passiert. Das darf dir nicht zweimal passieren.
Ich glaube, also erstmal gibt es immer Faktoren, die wir nie nachvollziehen können. Bei jedem dieser Berufs, man weiß nicht, was der am Mikrofon hört, wenn da gesagt wird, verteidige auf keinen Fall die letzte Kurve. Das können wir natürlich nicht wissen, auch wenn es natürlich eine alberne Annahme ist. Aber es gibt immer Dinge zwischen Himmel und Erde in so einem F1-Lenkrad, die irgendwie noch einen Ausschlag geben können. Aber ich finde auch, dass bei Perez ab und an mal das Gefühl aufkommt, dass der innerhalb von Rennen in gewissen Abläufen gefangen ist. Ich erinnere mich an ein Rennen in, nicht das letzte in Brasilien, es wird eines der letzten drei gewesen sein davor, wo er immer wieder in Sao Paulo denselben Fehler gemacht hat. Er hat immer auf der Startziel überholt, wurde immer wieder zurück überholt auf der nächsten Geraden und hat nie daran gedacht, das hat Ralf Schumacher, glaube ich, zu Weißglut getrieben in dem Rennen, einfach zu warten und dann in dem nächsten DRS-Bereich vorbeizugehen und sich einen Vorsprung rauszufahren. Und das wiederholte sich da ständig. Ja. Und ich glaube, es gab auch, ich kann jetzt keins benennen, aber es ist immer so ein Ding, was bei Perez mitschwingt, dass wenn er es einmal nicht so macht, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde, dass er irgendwie an dieser Taktik, die er da definiert hat, festhält. Das ist schon manchmal auffällig. Vielleicht so ein Gewohnheitsmensch, der seine Routine da irgendwie braucht und dann auch schwer da wieder rauskommt. Das ist ja schwer zu sagen natürlich. Das ist ein wahnsinniger Schuss ins Blaue, das muss man sagen. Aber manchmal kommt irgendwie der Eindruck auf.
Ja, da fehlt so ein bisschen die Rennintelligenz. Also solche Manöver auch gut zu verteidigen, einfach, also da kann er wirklich sich mal ein paar Videos von Alonso einfach mal anschauen, wie der das macht. Ich würde am besten das empfehlen, wo Alonso gegen ihn in Brasilien verteidigt hat.
Erinnern wir uns an Abu Dhabi, die legendäre Verteidigung, um Hamilton quasi wertvolle Zeit abzunehmen, die Verstappen dann aufholen konnte. Da hat er ja verteidigt, Löwe für anderthalb Runden. Da war das schon ersichtlich. Das war hohes Risiko und wirklich extrem wild und auch so letzter Versuch von Red Bull, aber kann er natürlich nicht jedes Rennen machen. Aber ich meine, vorletztes Rennen, ne? Es geht um den zweiten Platz. Wenn nicht da, wann?
Ja, aber dort an Abu Dhabi, da war es ja auch egal. Also da wäre er ja sogar mit einer Strafe gern rausgegangen und Hamilton war natürlich super vorsichtig, weil er genau weiß, dass der Perez da jetzt auch eine Kamikaze machen würde. Deswegen war das, glaube ich, nochmal eine andere Situation. Aber gerade dieses nochmal jemanden überholen an der Verteidigung vorbei, oder also, ich weiß nicht, wurde ja richtig typiert von Leclerc zweimal. Und es geht eigentlich nicht. Also,
aber ich rate, jetzt kommt das Englisch rein, Leclerc aber auch vom Gesamtpaket ein bisschen höher als Perez. Jetzt nicht nur durch die letzte Saison.
Hast du auch recht.
Es sind ja auch ganz unterschiedliche Karrierestationen, auf denen die beiden sind. Deswegen, natürlich werden die verglichen, aber ist das so ganz fair, das sozusagen? Ja. Ich weiß nicht, aber der Eindruck
aber
wird ja dadurch bestätigt quasi, was wir sowieso schon denken. Deswegen kann man von einer Überraschung reden. Irgendwie denkt man ja auch, ja gut, wenn er Leclerc das Auto gerade hat, würde er ihn halt schlagen. Aber
ja, das Ding ist halt auch, dass Ferrari ist diese Saison halt einfach schwierig zu Ende bringt. Ich habe nochmal geguckt, Charles Leclerc stand ja auf Pole und das war die fünfte Ferrari-Pole diese Saison und sie haben halt auch nur ein Rennen gewonnen.
Waren alles seine, oder? Sogar? Ja, es ist klar. Also es ist typisch, das kennen Leclerc und Ferrari-Fans natürlich schon, dass er die Poles nicht in Siege umgemünzt kriegt. was in der aktuellen Ära noch ein bisschen verständlicher ist als, naja, als irgendwie eine Saison, da, ein paar Saisons davor oder so. Das ist schon in Ordnung, glaube ich, aber schade, ja, also, hängt ihm natürlich ein bisschen nach so.
Also man könnte ja auch ein abgekartetes Spiel vorwerfen. Jetzt will ich mal
jetzt,
wieder.
Und jetzt mach den Jingle, Klatsch und Tratsch.
Ja, die Kiste aufmachen der Verschwörungstheorie, weil, wie war das? Also, Sainz Auto war ja kaputt, die Batterie und der Motor, und er hätte 10 Plätze Strafe fürs Rennen bekommen müssen, weil in der Regel nicht vorgesehen ist, dass durch äußere Einflüsse dann da keine Strafen vergeben würden, zum Beispiel. Es wurde aber den Teams vorgelegt in der Teamkonferenz, und wenn alle gesagt hätten, ja, ist okay, der braucht keine Strafe, okay, dann wäre das so durchgegangen.
Toto Wolf hätte
aber
sicher
es soll sich
Spaß gehabt
haben. Ja, genau. Aber es hat sich ein Team dagegen gewehrt. Die Quelle ist hier Ralf Schumacher, der das bei Sky erzählt hat. Ein Team, er hat nicht das Team benannt, aber es geht wohl natürlich um Plätze in der Konstrukteurswertung. Und das einzige Team, was Ferrari bei der Konstrukteurswertung irgendwie in die Quere kommen könnte oder andersrum, ist Mercedes. Und da könnte man meinen, dass Toto Wolff, der ja auch gesagt hat, ja, das gehört dazu, das ist einfach die Show, hier sollte man nicht so madig reden. Da gab es ja dieses Streitgespräch mit Vasseur auch.
Ach,
der Pressekonferenz.
Du meintest Sainz, nicht Russell, ne?
Habe ich Russell gesagt? Ich meinte Sainz, genau. Gesagt, Sainz,
ich bin jetzt gerade erst drauf gekommen, dass du über Sainz redest, aber Pierre schüttelt den Kopf.
Sorry, nee, ja, also ich meinte natürlich Sainz, der sich den Boden okay, aufgerissen
hat. Du hast aber, meine ich, Sainz gesagt?
Ja, vielleicht habe ich einfach den...
Keine Ahnung.
Ich,
jetzt holen wir nochmal alle ab.
Es geht um Carlos Sainz, Unfall mit dem Deckel. So, okay.
Genau, um den kaputten Ferrari, der 10 Plätze hätte Strafe bekommen müssen. Genau, und ein Team war dagegen, das war wohl Mercedes. Und wenn man jetzt sich die Konstrukteurswertung mal anguckt, Mercedes mit 392 Punkten noch auf Platz 2, direkt dahinter mit 388 Punkten, also nur 4 Punkte Rückstand auf Platz 3. Und wenn man sich die letzten Leistungen von Mercedes angesehen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Ferrari da noch vorbeikommt. Und natürlich was dagegen hat, dass Sainz auf Platz 3 startet und nicht auf Platz 13, wie er jetzt musste. Ja. Und da ist natürlich dann jetzt die Frage, da hat sich Perez aber doof angestellt, hat ihn noch vorbeigelassen. Aber vielleicht gab es da einen geheimen Funkspruch oder irgendwie hat sich Perez gedacht, ach, den lasse ich noch vorbei. Den Mercedes, den machen wir auch noch den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, meine ich. Weil das sind ja dann nochmal 4 Punkte extra gewesen. Ne?
Ja, das kann man es ja machen.
Das ist ja schon,
würde dann die logische Rechtfertigung über Red Bull selbst sein. Ne?
Ja.
Ja, warum nicht? Ne? Ach komm.
Nehmen wir mit.
Das ist jetzt Wahrheit.
Ich versuche gerade zu verstehen, wie das passiert sein soll, weil einen geheimen Funkspruch gibt es ja nun mal nicht.
Ja, aber
ja, oder eine Absprache
du
vorher
vergisst,
oder
dass
sowas.
Er geheim ist. Du weißt nicht davon. Die besten Geheimnisse sind die, von denen wir gar nichts wissen.
Sonst wäre es ja auch keine Geheimnisse
exakt,
per Definition.
Exakt. Ist ja, also ja, das Geheimnis ist, die Essenz des Geheimnisses ist das drei Nasen mit einem Podcast. Es nicht wissen können. Aber
lass
wir wissen es doch. Durch die Magie der Suggestion. Keine Ahnung, was auch immer.
Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt auch dass wir auch nicht die vergessen sollen, die hinter diesen drei Leuten noch gutes Rennen gefahren haben. Esteban Ocon, der im Alpine noch Platz 4 gefahren
dahinter
ist.
Dahinter stecken.
Nee, die dahinter Lance Stroll, der auf einem respektablen 5. Platz gelandet ist. Carlos Sainz 6. Dann die beiden Mercedes. Fernando Alonso auf Platz 9 und Oscar Piastri, der sich zumindest von hinten, die McLaren hatten ja wirklich ein gebrauchtes Wochenende noch so reingeschlängelt hat. Die Williams konnten ihre Startplätze nicht so ein bisschen bestätigen, hatten so ein bisschen Pech und sind dann nur auf 12 und 16 gelandet. Und ja.
Ja, McLaren war ja auch das Problem des zweiten Safety Cars, ne? Das hat das Feld wieder zusammengeschoben. Das ist ja das zweite Safety Car, worauf wollte ich auch noch zurück, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Verstappen so problemlos gewinnen konnte, weil er so natürlich sehr schnell wieder an Leclerc rankam, weil das Feld ja da wieder zusammengestaucht wird. Und Piastri hatte halt das Problem, dass er von harten Reifen auf harte Reifen gegangen ist beim ersten Safety Car, was ich natürlich taktisch, also das keine Ahnung, wie das passieren kann. Du musst doch erstmal den anderen Reifen nehmen und gucken, was dann passiert. Aber egal. Und dann musste er, ich glaube, das war unter 10 Runden, Nachtrunden oder so, vor Schluss ist er dann nochmal in die Box und hat nochmal Medium geholt. Und dann ist er auf Platz 12 oder so rausgekommen, ist Gott sei Dank noch in die Punkte gefahren. Aber ja, McLaren, sehr gebrauchtes Wochenende. Aber im Rennen sah es eigentlich viel besser aus als im Qualifying. Da hätte Norris auch was gerissen noch.
Ja, aber ist leider nicht so dann im Endeffekt rausgekommen für McLaren. Also eine Menge los in diesem Las Vegas Grand Prix. Also wir haben jetzt quasi eine halbe Stunde nur über dieses Rennen geredet, über das, was drumherum war, über das, was gewesen ist. Über Toto Wolff, der sich doch ein bisschen zu hart aufgeregt hat, also wirklich eskaliert ist. Und wo die Leute sich ja meistens auch nicht zurückhalten können, ist in irgendwelchen Kommentarspalten auf Social Media. Und dementsprechend geben wir jetzt den tippenden Mittelfinger rüber an Lukas.
Klatsch und Tratsch mit Bartsch.
Ja, und heute sind wir mal ruhig. Heute sind wir nicht so aufgeregt wie sonst. Zerreißen uns nicht das Maul. Heute sind wir mal ganz entspannt, oder? Mach's mal ruhig heute, Jungs.
Ja, aber mit was du jetzt kommst.
Wir müssen nämlich andächtig still sein, denn es geht heute um Kunst. Es geht um Kultur und ich möchte, dass wir auch dementsprechend mal so dieses Unkultivierte, was wir hier in dieser Kategorie immer preachen, dass wir das so ein bisschen ablegen. Dass wir uns vielleicht auch mal siezen. In diesem Teil der... Nein, es geht um Folgendes. Okay. Valtteri Bottas hat...
Ach, natürlich.
Hat, ja, genau. Ja. Ihr wisst schon, aber es müssen ja alle mit ins Boot geholt sein. Valtteri Bottas macht seinem Namen wieder mal ganze Ehre. Es geht wieder um sein bestes Stück, den Bottas sozusagen. Er hat mit Paul Ripke zusammen, das ist ein bekannter deutscher Fotograf. Wenn ihr ein Bild seht von einer berühmten Person, meistens hat es Paul Ripke gemacht, habe ich mir mal sagen lassen. Ja. Er hat auch einen Kochkanal auf YouTube. Ein vielbeschäftigter Mann und zusammen haben die beiden einen Kalender rausgebracht, auf dem Bottas ja quasi nackend oder fast nackend inszeniert ist und auch immer im Fokus natürlich das Gemächt des Herrn Bottas. Also kann man sich das jetzt im Zuge des Movembers, ne, ihr wisst, Gesichtsbehaarung bei Männern stehen lassen für Prostatakrebsvorsorge sozusagen und auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dahin geht auch ein Teil des Geldes, also $5, wenn ihr euch so einen Kalender holt mit Valtteri Bottas Hintern, 12-mal natürlich für jeden Monat eins, dann könnt ihr euch den holen, da gehen dann $5 für den guten Zweck Dollar weg. Ist doch eine ganz nette Sache, oder? Holt ihr euch den Bottas-Kalender?
Was kostet denn dann?
Nicht. Ich glaube, so 30, 40 Euro habe ich geguckt. Als ich bestellen wollte, war er noch nicht im Shop.
Also,
oh, schade.
Also ich habe hier einen Kalender mit Bildern aus der Romantik-Ära liegen für 2024. Ich glaube, ich hänge lieber den auf.
Entschuldigung, 20 Euro seid ihr beim Bottas-Kalender dabei. Ist sicherlich ein tolles Weihnachtsgeschenk für eure Liebste. Oder euren Liebsten. Würde ich drüber nachdenken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So. Ich will jetzt nicht die Überleitung machen von schönen Ärschen zu, deswegen tue ich es auch nicht. Aber wir haben ein anderes sportliches Highlight. Und in dieser Kategorie brauche ich ausnahmsweise jetzt mal die Hilfe von Pierre Bouilvet, der hier als Football-Sachverständiger eine Einschätzung geben muss. Und zwar ist mir zu Augen gekommen, beim zufälligen Scrollen durch das große, weite Internet, dass es bei dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die die mit dem Pferd?
Die Denver Broncos?
Die Denver Broncos. Da haben die besagten...
Kurzer Einwurf. Das Lieblingsteam deiner Kollegin, der Kollegin Lisa Höfer. Schönen Gruß an dieser Stelle.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, eine Freundin.
Die Broncos.
Eine Freundin der Show. Ja. Die Broncos haben ein Play gemacht. Beim Football werden ja immer verschiedenste Plays gelaufen. Dann läuft quasi einer links von links nach rechts, der andere, der wirft und der eine schmeißt den anderen um. Das muss alles geregelt werden. Und diese Plays haben immer einen Namen. Ne? Pierre, gib mal irgendwie so einen Namen. Wie können die heißen? Also was gibt's da so?
Swipe 352 left oder was weiß ich.
Das also, sind immer random Begriffe. Ne? Also man könnte sich einfach irgendwas ausdenken. Matthias, sag du auch mal eins.
War keine Ahnung.
Ja, das reicht auch schon. Keine Ahnung, fällt mir nichts ein. Dann könnte das Play quasi losgehen. Und oft hat das aber auch irgendwie noch so eine kleine Bedeutung, habe ich mal irgendwann gehört, dass das irgendwie noch auf was hinweisen kann, vielleicht ein Wortspiel, vielleicht irgendwie was Unterschwelliges. In dem Fall haben die Denver Broncos beim Play Max Verstappen berufen. Und dann ging das halt so los. Und ich habe dir den Clip ja geschickt und ich versuche es mal zu beschreiben, was passiert. Der Quarterback ist ja der Mann, der den Ball wirft. Der hat das Ei, bekommt es zugeworfen. Die Leute gucken ihn unglaublich dabei an. So, und jetzt Live-Kommentation. Er bekommt das Ei an der 40-Yard-Linie, geht 5-6 Schritte zurück und schmeißt das dann zu der Nummer 82 und der kommt dann an der gelben Linie vorbei. Warum heißt das Play jetzt Max Verstappen?
Es ist eine gute Frage. Ich schaue es mir gerade nochmal an. Aber im Prinzip, ist das ein Tight End Screen, weil. Ein
was?
Das ist ein Tight End Screen. Das heißt.
Es ist die Gerätschaft eines. Wie heißt der beim männlichen
Tight End ist eine Position beim Football. Es gibt ja die Receiver, die sind schnell und fangen Bälle. Es gibt Tight Ends, die fangen auch Bälle. Die sind aber eher groß und mächtig, so wie der Kollege. Und es ist folgendermaßen: Im Prinzip wurde der Ball gesnappt zum Quarterback. Also und der hatte quasi.
Zum Quarterback?
So und er hatte mehrere Optionen. Und du siehst, deswegen dauert es auch 2-3 Sekunden, bis der Ball fliegt, weil du siehst, wie der Quarterback checkt: Okay, ich habe 3 Passoptionen. Nach links, der Receiver ist okay. Der ist gedeckt. Zweite Person, oh, der ist auch gedeckt. Oh, dritte Option ist der Tight End, der steht alleine an der Markierung, wo es quasi für den nächsten Versuch geht, den werfe ich dann an. Warum das Play jetzt Max Verstappen heißt, lässt sich tatsächlich nicht so richtig durchwirken, weil es gibt, also.
Das ist ja auch Denver, das ist ja nicht mal Las Vegas.
Also, dass irgendwelche Promis oder irgendwelche Persönlichkeiten für solche Play-Namen genommen werden, ist tatsächlich common. Also, das ist ganz normal. Und vor allem, dass die Sachen auch mal wechseln, weil. Wenn du jetzt sehen, das Play ist Max Verstappen und dann rufst du den nächsten Play Max Verstappen, dann wissen die es ja, weil die gucken sich. Ne?
Also wir halten fest, Quarterback ist auch nicht so leicht im Football.
Ja, alle müssen die erkennen, ne? Sonst rennen die ja durcheinander nur.
Das wäre nichts für mich.
Alle müssen ja die
kennen. Ja, so kreativer bin ich, ne? Ihr kennt es ja aus den Formel 1-Streams, eine kreative Streckenführung,
Tracklimits. Was du ja vorher noch siehst, ist die Kommunikation, die er mit seinen Leuten macht. Das heißt. Dass Max Verstappen kommt, ist eine Veränderung des Spielzugs. Das heißt, er steht da, sagt was, dann sagt er Kill. Das heißt, der Spielzug, den sie eigentlich machen wollten, der passiert nicht. Stattdessen machen wir jetzt Max Verstappen.
Okay. Also ich glaube, das war eine ausführliche Erklärung. Vielen Dank, Pierre. Haben wir alle was gelernt. Ich hatte gehofft, dass es irgendwie heißt, wir werfen den Ball ganz schnell oder er läuft extra weit nach vorne oder so. Oder das Spiel,
also das
Play, das gewinnt auf jeden Fall oder irgendwie sowas, was eine Verbindung
hat. Also das ist ein Spielzug, den du in der NFL jede Woche zigmal siehst.
Ja, aber so ein Fahrer wie Verstappen, den sieht man eben nicht jede Woche, vor allem nicht, wenn es eine Rennpause gibt. So, ich dachte mir, wir haben hier so viel üble Nachrede in dieser Kategorie, so viele Unwahrheiten, so viele Gerüchte und das mit der Silly Season, das habe ich auch noch nicht ganz verkraftet, diese Tipps, die wir da abgegeben haben. Deswegen dachte ich mir, jetzt am Ende dieses Podcasts heute müssen wir mal ein bisschen Positivität loswerden. Wir haben hier ein paar Leute oft gescholten in diesem Podcast. Ich finde, jetzt ist mal Zeit, sich mal zu revanchieren. Ausschlag dafür war für mich, dass ich gesehen habe, dass Sergeant Logan, 5 Rennen in Folge keinen Schaden in Dollar verursacht hat. Und ich finde das toll. Da haben wir ihn viel für gescholten. Er hat immer noch mit knapp 4 Millionen Dollar in dem Destructors World Championship Derby, ihr kennt's von Reddit, von bekannten User BassPro24 Chevy. Er ist bei 4 Millionen, ist immer noch wahnsinnig viel, ist immer noch Erster mit Abstand, aber 5 Rennen nichts gemacht. Und von daher kriegt Logan Sargeant von mir, auch mit verbesserter Rennleistung, er war kompetitiv in Amerika, er wirkt solide. Ich hoffe, irgendwie fast schon so ein bisschen, dass er noch ein bisschen Zeit kriegt, aber es ist leider jetzt die Saison bald rum und dann werden Entscheidungen fallen. Aber deswegen wollen wir es nochmal gesagt haben. Schöne Entwicklung bei Logan Sargeant. Habt ihr vielleicht noch wen, den ihr...
Ist der einzige ohne Vertrag bisher noch für die nächste Saison. Aber ich finde das auch. Der hat sich jetzt wirklich richtig gefangen. Er hat, wie du sagst, keine Schäden mehr verursacht. Und war gerade in Las Vegas, war ja wieder richtig gut dabei. In Brasilien auch schon gut dabei eigentlich. Da geht's jetzt endlich aufwärts und ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht zu spät ist.
Vielleicht die zweite Mix-Saison, die er auch noch bekommen hat. Ne? Vielleicht kriegt er die nochmal.
Ja, genau.
Also vor allem, man muss ja auch sagen, er hat jetzt auf einer Strecke sehr gut performt, die vorher keiner von den Fahrern jemals gefahren ist.
Genau.
Und
genau.
Sie haben ja während des Qualifiers auch darüber gesprochen, wie die internen Duelle gegen die Kollegen sind. Und Logan Sargeant wurde bisher immer outqualified von Alex Albon. Und ich habe mich so gefreut für Logan Sargeant, als er dann quasi auf P4 auf einmal stand. Ich dachte, okay, jetzt hat er Alex Albon endlich mal geschlagen. Nicht mit Alex Albon, der war trotzdem noch schneller, aber anscheinend hat er sich jetzt irgendwie gefangen und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man jetzt sagt, man gibt ihm noch ein zweites Jahr, vor allem, weil die Alternativen sind einfach nur irgendein anderer Rookie da reinzusetzen. Und da kannst du auch weiter mit Montagen machen.
Und dann wieder zu gamblen. Finde ich, unterschreibe ich voll. Aber habt ihr noch wen? Wir haben Lance Stroll heute mal positiv auch erwähnt.
Mhm. Der wäre jetzt
sich die letzten ja, die letzten Rennen. Die letzten Rennen war ja immer vor Alonso. Macht sich auch ganz gut in den Rennen, hat sich wieder gefangen. Das letzte Update scheint ihm ganz gut zu liegen. Und Alonso hat so ein bisschen Probleme jetzt.
Ja, ist ja die Lobkategorie jetzt.
Das kann man auch mal sagen.
Jetzt nicht.
Ja, Stroll auch gefangen. Also es ist schön, dass sich so ein paar Fahrer jetzt zum Ende der Saison wieder ein bisschen verbessern und mit den Autos besser klarkommen. Ist doch super. Auch Hamilton kommt ja jetzt auch viel besser mit dem Auto wieder klar, ist auch wieder vorne dabei.
Ja. Der Einzige, der nicht so gut mit dem Update klarkommt, war Nico Hülkenberg, der in Las Vegas das alte Haas-Setup gefahren ist.
Aber war gehopst wie gesprungen, da passiert mit beiden Updates nichts. Also.
Das Team Haas ist diese Saison leider.
Da läuft es nicht, ne?
Nee.
Da läuft es einfach nicht. Aber es ist immer schön, also ich glaube, das Team Haas ist gemessen an der Leistung, die dann am Ende des Rennwochenendes steht, das überproportional gelobteste Team im ganzen Grid. Also Ralf und Sascha sind immer sehr bedacht darauf, auch am Anfang, wenn die Haas im Qualifying und im Training vielleicht mal Glimpses zeigen, dass es gut werden könnte, das auch sofort zu benennen. So ein gutes Gespür dafür,
also,
immer, die so ein bisschen zu hypen.
Man versucht auch zu sehr, Nico Hülkenberg zu etwas zu machen, was er mit dem Auto ist. Also
ja, der hat auch irgendwie in den Interviews immer so ein bisschen so eine Scheißegal-Haltung mittlerweile. Also das ist aber auch irgendwie nicht so geil, finde ich, dass er da sagt, ja, es kommt halt, wie es ist. Auto ist gut oder nicht gut oder schlecht und eigentlich immer nur Kacke und ja, nehme ich alles hin, was kommt. Das ist irgendwie doof,
muss man sich
oder?
Ja auch selbst einordnen, würde ich mal sagen.
Wir können es alle vorstellen, dass es keinen Bock macht, mit diesem Auto hinterherzufahren. Ja, aber ich erwarte von jemandem, der vor allem der schon so lange in der Formel 1 ist, dass er sich zumindest für ein paar Momente vor die Kamera stellen kann und zumindest professionell darüber sprechen kann und nicht auf Kind. Ich konnte nicht im Sandkasten mit meinem Lieblingsbagger spielen.
Da seid ihr einfach erwachsener als ich. Ne? Da ist noch diese Heißspornigkeit, die ich noch in mir trage, das teilen ich und Nico Hülkenberg einfach. Ja, da seid ihr einfach erfahrene Alter.
Ist Hülkenberg nicht unserem Alter eher?
Was?
Was ist er denn?
Was hast du gesagt?
Ist er nicht in unserem Alter?
Ich glaube schon, ehrlich gesagt.
87, ja,
87?
Guck.
87? Na. Ganz schön gut gehalten.
Jahrgang. So. Jahrgang 87, Junge.
Das wäre graue Haare, das wäre ja dann die Überleitung gewesen. Aktuell. Ja Mensch, und viel mehr habe ich nicht. Ich finde es noch interessant, dass Liam Lawson noch vor Logan Sargeant ist in der Constructors Championship. Das sticht noch für mich heraus, wenn ich da so drauf gucke. Ansonsten Magnussen bei 3 Punkten. Ist so oft wie er gelobt wird, eigentlich auch überraschend irgendwie. Also entweder, Magnussen hat ein gutes Rennen oder er wird geschlagen von Hülkenberg.
So ja, man muss dazu auch sagen, jeder Fahrer, diese Saison saßen 22 Fahrer in irgendwelchen Autos und es gibt nur einen, der keinen Punkt geholt hat, nämlich Nick de Vries. Der hat auch nur 8 Rennen Zeit.
Ja, und der hat auch nicht das kurzzeitig erstarkte Alpha Tauri-Auto unterm Hintern gehabt, aber ja.
Ja, kurzzeitig erstarkt. Ja, kurzzeitig erstarkt würde ich jetzt bei 13 und 6 Punkten jetzt Audi 13, ja, 6
sah aber
und
zwischen den letzten 2, 3 Rennen sah es mal ganz okay aus mittendrin. Im Vergleich zu überhaupt nichts zu reißen. Daran muss man es ja messen.
Also ich finde, Ricardo ist aber auch stark eingestiegen jetzt wieder, muss man echt sagen. Weil sie jetzt in Las Vegas hat ja der Alpha Tauri zwar nichts zu melden, aber vorher war er richtig gut.
Ja, die Frage ist dann halt, ob es dann reicht, dass man nächste Saison in den Red Bull darf.
Ich sehe gerade interessante Parallele. Mick hat ja letztes Jahr die Destructors Championship gewonnen. Mit ungefähr demselben wer den Sargeant jetzt noch hat. Also das ist irgendwie eine Parallele, die ich gerade sehe. Ist natürlich noch was Theoretisches, aber interessant.
Ja, also es ist auch noch ein Rennen, aber ich denke mal, da wird nicht mehr viel passieren.
Nee.
Es ist nur ein Rennen, ich habe es gerade schon gesagt, es geht nach in den wundervollen Motorsport, ins Zentrum des Motorsports, es geht nach Abu Dhabi.
Ich dachte, du sagst jetzt A46 bei sie nicht.
Wie heißt die Autobahn, die an Wuppertal vorbeigeht? Das ist die 40?
Ja, das ist die A46.
Durch A6.
Ah, okay.
Ja, hier, ich kenne nur A2, da ist auch immer Stau. Nein, also das Rennen in Abu Dhabi, das letzte Rennen der Saison, natürlich, Max Verstappen ist schon Weltmeister, aber es gibt noch ein paar Sachen, die noch zu entscheiden sind und vor allem Matthias, in der Konstrukteursweltmeisterschaft, was ja auch so ein bisschen das Geldranking ist, da geht es für das ein oder andere Team noch um ein paar Millionchen.
Ja, genau. Platz 2 haben wir schon erwähnt. Ferrari kann noch da den zweiten Platz holen, kämpft da mit Mercedes und auch Platz 4 ist noch nicht so ganz sicher. Da ist gerade noch McLaren mit 284 Punkten und direkt dahinter mit 11 Punkten weniger Aston Martin. Die können sich auch noch den vierten Platz zurückholen quasi. Ne? Aston Martin war ja eigentlich auch Zweiter. Aber sonst wird es dann schon schwieriger. Ne? Also gerade, wenn man nach hinten guckt, da sind jetzt nicht die Teams, die große Punkte scoren. Deswegen würde ich schon fast sagen, wenn ich Haas irgendwie den zweiten oder dritten Platz holt, passiert da gar nichts mehr. Platz 2 und 4 ist noch interessant.
Also man muss halt, ja, also ich sag mal, zwischen Platz 9 und Platz 10, zwischen Alpha und Haas sind nur 4 Punkte. Ne? Also wenn dann ein Haas auf einmal die Punkte fährt und die Alphas nicht, aber Alpha Tauri wird die 7 Punkte auf Williams nicht mehr aufholen. Und das Schöne ist dann, du hast erst Mathe mit 273 Punkten, dann hast du Alpine mit 120 und dann Williams mit 28. Alpine ist da irgendwo so mitten im Nirgendwo, irgendwo in der goldenen Mitte.
Ja.
Matthias, weißt du genau, also es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht ja auch Zeit im Windkanal. Die ist ja auch quasi in der Tabelle irgendwie mit behaftet. Aber diese Zeit, nur diese Zeit der Windkanal ist ja quasi verkehrt rum. Das heißt, je besser du abschneidest, desto weniger Zeit bekommst du, richtig?
Genau so ist es, ja. Also der erste Platz kriegt, das machen wir mal in der nächsten Folge noch mal ganz genau. Der erste Platz hat, glaube ich, 20% bis 30%. Ich weiß jetzt nicht, welche Stufe. Das soll ja immer weitergeführt werden. Weniger Windkanalzeit als der Letztplatzierte. Und das ist natürlich richtig viel Zeit. Und auch nicht nur Windkanalzeit, sondern auch Zeit in diesem Supercomputer, Formel 1 Supercomputer, der diese ganzen Windberechnungen macht für die Teams. Das wird nochmal interessant. Gerade Red Bull mit der Strafe ja auch noch. Die durften ja das ganze Jahr auch nicht so entwickeln fürs nächste Jahr. Und ich finde, man merkt das jetzt schon am Ende der Saison, dass die ihre Entwicklung schon eingestellt haben. Die anderen Teams sind wirklich näher dran. Und wenn sie nur einfach das Auto von diesem Jahr nehmen für das nächste Jahr, wird es sehr knapp. Dann wird es eine spannende Nummer, glaube ich.
Ja, aber Red Bull hat ja ungetrunkene Tatsache, dass man mit der Saison aufhört, das Auto zu entwickeln, trotzdem von 21 Rennen 20 gewonnen. Max Verstappen 18 Rennen, jetzt gleichgezogen mit Sebastian Vettel, was die Siege angeht. Und ich würde mir...
Ja, das ist eine Saison, wo in jedem Rennen irgendein Rekord gebrochen wurde. Habt ihr das auch mitbekommen? Immer gab es irgendeinen Rekord zu brechen.
Gibt es auch.
Ja. Ja. Das liegt in der Natur der Sache. Die große Frage ist natürlich,
Max Verstappen hatte Matthias, Las Vegas den höchsten X-Goal-Wert.
Ja, genau.
Matthias, gibt's irgendeine Hoffnung am Himmel, dass wir vielleicht im letzten Rennen nicht Max Verstappen in der Mitte des Podiums sehen?
Nein. Da kam der Red Bull leider auch immer ziemlich gut klar. Was ich glaube, ist, dass, also es ist eine, Abu Dhabi ist eine Reifenfasserstrecke, da wird Ferrari wieder mehr Probleme haben, zum Beispiel als Mercedes und McLaren, dass sich da wieder so ein bisschen was umsortiert und Aston Martin vielleicht sogar noch mitkämpft um Platz 2, 3, 4. Da könnte es ein bisschen spannender wieder werden, aber sonst wüsste ich nicht, wie Max Verstappen dort geschlagen werden könnte. Keine Ahnung. Der will natürlich auch das letzte Rennen gewinnen, das ist Max Verstappen. Also da kannst du gar nichts machen. Das ist eine Naturgewalt.
Ja. Ja. Lass uns gerade noch mal in die Fahrer-Championship gucken. Da gibt es theoretisch noch 4 Leute, die da um Platz 4 kämpfen. Carlos Sainz hat 200 Punkte, Fernando Alonso hat 200 Punkte und Lando Norris hat 195 Punkte.
Da wird es noch mal interessant. Da war noch wer dabei.
Leclerc mit 188 Außenseiterchancen.
Stimmt, der kann ja nicht Erster werden, das wird ja Verstappen. Ja, das ist dann schon schwieriger.
Ja.
Also Alonso hat da die schlechtesten Karten, glaube ich.
Ja, also Alonso hat, also Carlos Sainz hat ja vor allem, es geht ja darum, wenn du punktgleich bist, dann geht es ja nach den Rennsiegen und das hat ja Carlos Sainz all den voraus. Es sei denn, aber das Ding ist halt, wenn Alonso gewinnt, dann ist er sowieso vor Carlos Sainz.
Ja, klar.
Wenn.
Wäre lustig.
Also, Ja, aber dafür ist der Aston Martin einfach im Moment, also Abu Dhabi ist eine unangenehme Strecke, finde ich. Reifenfresser, ja. Du hast gesagt, die Reifen werden gefressen, ist auch für den einen oder anderen vielleicht auch schwierig zu fahren und dementsprechend wird sich zeigen, was dann so passiert und vor allem, wie diese Formel 1-Saison denn jetzt Ende Dezember, also Ende November ausgeht und vor allem Matthias hat bei uns in die WhatsApp-Gruppe letztes Mal den Rennkalender gepostet. Die Pause ist nicht so richtig lang.
Nee, Februar geht's schon weiter, ne?
Ich guck's gerade nochmal nach.
Aufs genaue Datum.
Für den Service, Matthias, für den Service.
Ja, es am 2. Na gut, das Wochenende fängt an am 29. Februar. Also das erste Rennen findet am 2. März statt.
Ja, aber fürs Clickbait.
Ne, es geht.
Die Tests haben wir ja auch noch. Ja. Also wir haben ja noch die Tests
rein. Und die Announcements sind dann wahrscheinlich. Ja, kann ja zu Weihnachten ein Delivery vorgestellt werden von irgendeinem Team.
Drive to Survive wird auch wieder rauskommen in der Zeit. Jetzt
müssen wir auch wieder gucken. Also das wird viel Arbeit für Formel-1-Fans im nächsten Kalenderjahr. So viel kann man festhalten.
Es wird richtig anstrengend.
Ja. Oh Mann, und dann müsst ihr auch noch den Podcast hier hören. Ihr kommt echt nicht zur Ruhe. Ne. Aber ihr macht es ja gerne.
Vielleicht finden wir ja quasi in der kurzen Formel-1-freien Zeit endlich mal die Zeit, uns näher mit F1-23 zu beschäftigen. Zumindest Lukas und ich. Matthias ist da ja fleißig am Fahren.
Ja, ich hab 150 Spielstunden schon.
Also ich hänge ja gerne auch bei den Streams da rum bei Matthias und schreibe lustige Sachen in den Chat.
Danke für die Unterstützung.
Ja, natürlich gerne. mir juckt es im Lenkrad, würde ich sagen.
Also ich bin jetzt gerade noch mittendrin in der Champions League-Saison mit dem DSCM hier Bielefeld bei einem anderen Fußballsimulator, aber ich glaube, so über die Weihnachtsfeiertage, da könnte da was gehen.
Ja, wenn die freie Zeit endlich da ist. Ich bin ja für beschäftigter Mann, ne?
Ja, nicht nur du, ne? Also, ne?
Wir alle.
Während ihr von meinen Rundfunkgebühren bezahlt werdet und arbeitet und ich im Büro sitze, ne, das passiert ja alles noch nebenbei.
Aber ich arbeite ja auch in dem Wissen, dass du da was davon haben musst. Da strenge ich mich natürlich doppelt an. Ist klar.
Content. Gibt's da Content?
Produziert. Ne? Ich muss sagen, da gab es guten Content, ne? Also den Kollege, den du da putzt. Aber egal, wir wollen nicht drüber reden, wir wollen über die Formel 1 reden. Ich denke mal, dass wir quasi nächste oder übernächste Woche quasi die große Saisonabschlussfolge machen. Vielleicht auch so ein bisschen unsere internen Awards vergeben.
Für uns am besten, nicht für die Fahrer, sondern ich finde,
wer war das beste Podcast mit dir dieses Jahr? Wer war der beste Gast? Was war der beste Gag? Was war der beste Folgentitel?
Ja, da gibt es heute einen Contender, das kann ich euch aber sagen. Wir haben es jetzt gar nicht erwähnt, aber dann habt ihr es ja schon gesehen, wenn ihr jetzt so weit gekommen seid.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also der ist und unüblicherweise stand dieser Folgentitel schon vor der Folge.
Wir küren den besten Gast, um alle anderen vor den Kopf zu stoßen. Ja, genau so.
Die große Frage ist, wie viele Gäste hatten wir überhaupt im Laufe dieser Saison?
Also wir hatten einige. Dresa, Lisa auf jeden Fall. Ja gut, und dann ist jetzt wirklich die Frage, was war diese Saison, was war letzte Saison? Ich finde, das sollte man nicht so genau, das sollte so All-Time sein, fürs Lebenswerk hier in dem Podcast. Dann kommen wir auf eine höhere Zahl.
Ja, also, im Prinzip fürs Lebenswerk, dann ja Theresa, weil
Theresa
war ja
schon nicht sagen.
Das kannst du nee, jetzt das stimmt
sagen. Stimmt. Verleihung, die Leaks, das ist unglaublich. Also
im Prinzip.
Die Season Awards, während Pierre sein Mikrofon gerade, glaube ich, gekillt hat.
Gecrashed hat.
Oh Gott, alleine, was jetzt
da los. Machen,
also die Awards werden vergeben werden beim nächsten Mal. So viel ist sicher. Pierre hat es echt geschafft, sich tonmäßig rauszuhauen. Die Frage ist, wie? aber das ist live. Das ist nicht live. Ich weiß nicht, ob er es rausschneidet, Matthias. Was denkst
also
du?
Quasi live. Live on tape. Tape.
Glaubst du, er ist die große Radiolüge? Dürfen wir nicht verraten, Matthias.
Ja, genau.
Das weiß niemand. Die Geheimnisse. Und jetzt ist Pierre ganz weg.
Jetzt ist er
was
ganz
machen
weg.
Wir mit dem eingebrochenen Podcast jetzt, Matthias?
Ich weiß auch nicht. Jetzt können wir ihn echt kapern hier für irgendwas anderes.
Tschüss sagen ohne Pierre. Das geht nicht. Das muss er doch machen.
Das ist echt schwierig. Wir warten einfach nochmal zwei Minuten. Ja, da kommt er. Aber ich finde das mit den Awards, finde ich, eine super Idee. Da können wir uns echt mal so irgendwie 5, 6 Kategorien ausdenken für die Saison. Auf die Fahrer vergeben, auch auf das Umfeld.
Vielleicht schneiden wir ja sogar eigene Highlight-Clips raus und machen dann so eine Top 5 oder 10.
Ja, bei Freunden des Podcasts wieder nachfragen. Ja, genau.
Ja, genau, also das, was ich eigentlich gerade sagen wollte, bevor hier das Mikrofon abgekackt ist, dass wir quasi eigene Kategorien festlegen und uns dann von den Gästinnen und Freundinnen des Podcasts quasi Stimmen dazu einholen, ja, und dann quasi ein bisschen hier unsere kleine eigene
Awards auf LinkedIn, wenn ihr auch abstimmen wollt.
Was war nochmal, was war letztes Mal der Take zu LinkedIn? Nur echte Männer.
Was? Nur echte Männer sind auf LinkedIn?
Das hast du irgendwann so gesagt, ja, Lukas, so diese Podcast. Wenn der
Podcast lang ist. Das wirst du gleich auch beim Nachhören merken. Also schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich wollte sagen, ich muss das gleich irgendwie mal zusammen, vernünftig zusammenschneiden. Bevor hier jetzt noch mehr passiert, würde ich sagen, wir haben jetzt alles besprochen, was noch unsere To-Dos sind. Ja, ich suche dir das raus.
Du kannst in die Awards mitgehen. Das ist auf jeden Fall das Placement des Jahres, das Unbezahlte.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann die Kategorie, die von Nordhop endet. Ja, egal. Komm. Wir machen Schluss für heute. Ich sage danke, Lukas. Danke, Matthias.
Danke an dich, Pierre. Das sagt eigentlich nie jemand, oder? Hat eigentlich schon mal jemand Danke, Pierre gesagt? Dann fangen wir heute damit an.
Glaub doch nicht.
Danke, Pierre, dass du das immer so schön durchmoderierst.
Danke, Pierre.
Dankeschön und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal bei Pod Oscars. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Und brumm brumm.
Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal @herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.